Die Geschichte unserer heutigen Folge beginnt in der venezolanischen Hauptstadt Caracas am 3. Januar mitten in der Nacht um 2 Uhr. Helikopterrotoren amerikanischer Chinook-Militärhubschrauber dröhnen über der Hauptstadt des Landes. Ein fremdes Militär, und zwar das der US-amerikanischen Streitkräfte, nimmt den Präsidenten eines Landes fest und bringt ihn außer Landes. Es handelt sich um den venezolanischen Machthaber Nicolas Maduro. In unserer heutigen Folge stellen wir uns die Frage, ob diese Entführung rechtmäßig ist und mit dem Völkerrecht vereinbar ist.
Ja, herzlich willkommen alle zusammen. Schön, dass du auch wieder da bist, Torre. Ja, wir haben uns lange Zeit gelassen mit der nächsten Folge. Tatsächlich haben uns auch zwischenzeitlich ein paar Nachrichten erreicht, was denn los ist, ob es den Podcast noch geben würde. Es gibt ihn noch. Es lag daran, dass wir alle beide ziemlich viel um die Ohren hatten, der Torre wie auch ich. Ja, waren ein bisschen unterwegs. Ich ja sowieso mit meinen Fällen vor Gericht. Genau, so ein aktuellen Entwicklungen werden wir in einer weiteren Folge nochmal was sagen. Dazu wollen wir heute nicht ausholen. Nur das nochmal als Erklärung, warum wir so lange gewartet haben. Aber das aktuelle Vorgehen der USA in Venezuela hat uns jetzt dazu gebracht, jetzt mal ganz schnell und spontan eine aktuelle Folge zu machen. Vom Völkerrecht, zum US-Recht, ja, und auch zur Reaktion unserer Regierung auf diesen Vorfall. Es ist mehr rechtlich, wir versuchen das so wenig politisch wie möglich zu machen, aber ich kann mir vorstellen, dass es doch wieder in uns beiden ein bisschen hochbrodeln wird. Für uns ist das besonders schwer von Torre und mich, weil jeder weiß, dass wir bekanntlich Basketballfans sind, große Basketballfans sind, uns beim Basketball auch kennengelernt haben und natürlich dadurch auch, ja, Basketball, NBA auch riesen US-Fans sind, ja. Also das ist hier sicherlich keine Kritik an den Vereinigten Staaten an sich, sondern nur an dem Vorgehen. Ja, so wollen wir das jetzt gerade mal festhalten. Ja, und an der Regierung natürlich dann auch letzten Endes. Du hattest ja nicht vor, nach Amerika einzureisen nächsten Monat.
Aktuell nicht, nee.
Gut, mein New Yorker-Fall ist auch erledigt. Da wurden die SKCC-Daten ja nicht zugelassen. Dazu kommen wir noch in einer anderen Folge. Da muss ich mir jetzt auch um andere Einreisen keine Sorgen machen. Aber wir haben es ja gesehen. Man kann auch zwangseinreisen, ja, so wie es Maduro war, der wollte sicherlich auch nicht einreisen, wurde zwangseingereist. Spaß beiseite, ist nicht lustig, ist eigentlich ein ganz ernstes Thema, aber wie es unsere Art ist, wollen wir natürlich das Ganze mit ein bisschen Humor verbinden. Letzten Endes, ja, hat mein Ausbilder damals im Referendariat mal einen Satz gesagt, den habe ich nicht vergessen, der hat mich geprägt. Der hat gesagt, wenn man unserem Beruf den Humor verliert, da hat man alles verloren und das passt eigentlich ehrlich gesagt auch auf die heutige Lage, wenn man sich alles anschaut, ja, überall nur negativ Nachrichten. Heute Morgen auch, ja, große Unwetter erwartet. Ja, Torre hat mich jetzt nur angeschrieben, was machen wir, wenn die Straßen glatt sind, weil er hat ja paar Kilometer Anfahrt hier nach Gießen. Heute Morgen war ja nichts, ja, also überall nur Panikmache in den Medien, ganz, ganz schlimm zurzeit.
Getaut, geräumt, gestreut.
Genau, ja, ich meine, ich komme aus dem Sauerland, ja, also meine Jugend in Lüdenscheid und vor allen Dingen, wenn man in Lüdenscheid den Führerschein gemacht hat, bei schneebedeckten Straßen, das kann sich ja gar keiner mehr vorstellen heutzutage. Ne? Ich habe letztens auch Bilder gesehen. Wahrscheinlich die Gießener können sich das auch nicht vorstellen, weil ich glaube, der Winter war ja auch nicht so hart. Aber früher, ja, mein Vater musste zu unserem Haus den Weg freischippen und da war links und rechts tatsächlich dann aufgeschippter Schnee in Höhe von über 1 Meter oder 1,50 Meter. Für mich als kleiner Junge war das wie eine Wand. Der Räumdienst gekommen ist, ja, waren die Autos komplett mit Schnee bedeckt, ja. Deswegen die Panikmache, ja, wenn ein paar Flöckchen runterkommen, ist ein bisschen glatter, es gibt. Wie gesagt, auf Gießen bezogen und auf Mittelhessen. Ich weiß, im Norden sieht's anders aus, ja, Richtung Kassel standen die LKWs wohl wieder quer. Aber wie gesagt, lange ausgeholt, bei der Panikmacherei überall darf man den Humor nicht verlieren.
Richtig. In dem Sinne hoffe ich auch persönlich, dass ihr besser ins neue Jahr 2026 gekommen seid als der venezolanische Präsident. Der hatte wohl nicht einen ganz so angenehmen Start ins neue Jahr. Ja, da würde ich sagen, sind wir auch gleich mitten im Thema. Thema Völkerrecht, wie es Andi schon angesprochen hat. Wir klären euch Schritt für Schritt heute, was das Völkerrecht zu dem ganzen Vorfall sagt, dröseln das für euch auf, auch möglichst verständlich und ohne großes Juristendeutsch. Und haben sogar noch einen berühmten Vergleichsfall mitgebracht, dazu kommen wir dann später. Ja, was ist denn das Völkerrecht und warum ist es wichtig? Das Völkerrecht, das sind Regeln, die Staaten miteinander verabredet haben und die Idee dahinter ist, weniger Gewalt zu erzeugen und mehr Vorhersehbarkeit gleichzeitig zu gewährleisten.
Ja, vielleicht auch mal ganz interessant, auf die Geschichte des Völkerrechts zu schauen. Achtung, jetzt kommt Andreas' Geschichtsstunde. Nachdem sich im Mittelalter seinerzeit natürlich die ganzen Staaten, überspitzt gesagt, abgeschlachtet haben und sich genommen haben, was sie haben wollten, ja, begann das Völkerrecht eigentlich 1648 mit dem sogenannten Westfälischen Frieden. Durch den Westfälischen Frieden ist eigentlich die Grundidee der Souveränität entstanden, ja. Jeder Staat regelt seine Angelegenheiten selbst. Guter Grundgedanke. Das wurde dann, ja, ein paar hundert Jahre später, 1899, 1907, durch die Hagener Konferenzen, mit Regeln für die Kriegsführung und friedliche Streitbeilegung dann nochmal ein bisschen konkretisiert. Genau, und fand dann eigentlich über den Kellogg-Briand-Pakt 1928 Bewegung. Ja, das sind immer noch die Nachwirren, auch wenn schon einige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg war, waren es noch die Nachwirkungen vom Ersten Weltkrieg. Und da haben sich die Staaten verpflichtet, Krieg als Mittel der Politik zu ächten und Streitigkeiten nur noch friedlich beizulegen. Und das war auch schon ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum heutigen Gewaltverbot des Völkerrechts. Dann gab es natürlich die graue Zeit in Europa 1939 bis 45, müssen wir nicht weit zu ausholen. 1945, nach Ende des Zweiten Weltkrieges, gab es dann die sogenannte UN-Charta, die bis heute noch gilt. Und das war der große Wendepunkt nach den Gräueltaten des NS-Regimes seiner Zeit. Und der UN-Charta steht ganz klar zum Gewaltverbot, dass sich die Staaten einander nicht mit Gewalt bedrohen oder angreifen sollen. Das steht dort in Artikel 2 Absatz 4.
Richtig. Man kann sagen, dass das Völkerrecht in seiner jetzigen Form quasi ein Sicherheitsnetz darstellt für uns als Menschen, als Völker, als Staaten. Es beschreibt ein klares Gewaltverbot. Es beschreibt die gemeinsame Sicherheit über den UN-Sicherheitsrat, in dem ja so gut wie alle Länder dieser Erde vertreten sind. Seit 1948 wurde dann auch entsprechend noch die Menschenrechtscharta hinzugefügt. Und seit 1949 gelten dann auch noch zusätzlich die Genfer Konventionen für Kriegszeiten, so wie wir sie ja aktuell auch schon seit ein paar Jahren zwischen Russland und der Ukraine erleben.
Ja, zum konkreten Fall hast du ja gerade schon berichtet. Maduro wurde festgenommen, aus seinem Land verbracht, nach Amerika verbracht. Über 80 Menschen sollen seinerzeit getötet worden sein, darunter auch Zivilisten, obwohl wir dazu sagen müssen, dass diese Opferzahlen nach venezolanischen Angaben gemacht worden sind. Die sind jetzt noch nicht bestätigt worden. Die Reaktion unserer Bundesregierung, ja, und auch von anderen Staaten Europa hat ein bisschen überrascht, ja. Es wurde reagiert mit der Aussage, die Sache sei rechtlich komplex und müsste genau bewertet werden. Also politisch mag diese Sache sicherlich sehr, sehr, sehr komplex sein. Das kann man gar nicht anders sagen. Insbesondere aufgrund unserer Abhängigkeit von den USA. Aber rechtlich ist die Sache eigentlich nicht komplex, sondern im Völkerrecht ganz klar geregelt. Der Einsatz, wie er jetzt hier vorgekommen ist, wird von Völkerrechtlern international mit großer Einhelligkeit als Verstoß gegen das schon gerade zitierte Gewaltverbot aus Artikel 2 Nummer 4 der UN-Charta geächtet. Eine tragfähige Rechtfertigung, insbesondere Umstände, die eine Selbstverteidigungsrecht der USA begründen, ja, könnte die Regierung von US-Präsident Donald Trump bisher nicht vorlegen. Oder Tora, oder hast du was dazu gehört? Ein Selbstverteidigungsrecht wurde dort nicht argumentiert und ist wohl auch sehr fernliegend. Ne? Es gab ja diese Vorwürfe zum Drogenschmuggel. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen, Torre.
Richtig. Also Venezuela ist bekannt als ein Land, welches regelmäßig und in größerer Zahl Drogen in die USA importiert. Das ist ja quasi die Grundlage, auf dem Präsident Trump die ganze Operation rechtfertigt. Man muss aber dazu sagen, auch wenn Venezuela ein großer Drogenimporteur ist, herrscht dort ein großer Abstand zu den führenden Ländern, die an dieser Stelle Mexiko und Kolumbien sind. Also das sind aktuell die größten Drogenimporteure in die USA. Und da herrscht eine große Lücke zu Venezuela.
Ja, Venezuela liegt ja quasi auf der Route, ja, wenn man sich das Internet so anschaut, ja, gibt's da viele Berichte drüber, dass das wohl auf der Route liegt. Also unabhängig davon, ob da überhaupt irgendwas dran ist an diesen Vorwürfen, ne, sind wir uns aber einig, dass daraus kein militärisches Selbstverteidigungsrecht der USA erwächst. Und das Ganze soll jetzt ein US-Bundesgericht in New York klären. Wir sind gespannt und schauen uns auch alle Entwicklungen an in der Sache.
Richtig. Man muss dazu sagen, die USA hätten sämtliches Recht dazu gehabt, hätte Venezuela jetzt Waffengewalt ergriffen und die USA angegriffen. In dem Fall ist das natürlich nicht passiert.
Ja, toll. Erklär uns doch mal die wichtigsten Regeln, die hier verletzt wurden.
Also, im Völkerrecht gibt es drei wichtige Ankerpunkte. Und zwar die Souveränität und die territoriale Integrität nach der UN-Charta Artikel 2. Die genau erläutert, dass kein Staat exekutiv auf fremdem Staatsgebiet ohne dessen Erlaubnis handeln darf. Sprich, die USA dürften nur mit der Erlaubnis des venezolanischen Staates auf venezolanischem Boden militärisch handeln. Ist hier nicht der Fall. Der dritte Punkt ist das Gewaltverbot nach der UN-Charta Artikel 2, Klammer 4. Und die besagt, dass keine Drohung oder Anwendung von Gewalt gegen die territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit eines anderen Staates ausgeübt werden darf. Das bedeutet gleichzeitig, dass man sich nicht in den politischen Kernbereich eines anderen Landes einmischen darf, was auch bekräftigt wurde durch den Internationalen Gerichtshof im Nicaragua-Fall 1986. Bedeutet konkret, es dürfen keine Zwangsmaßnahmen ausgeführt werden, die Regierungen, Wahlen oder Staatsoberhäupter bedrohen oder unter Druck setzen.
Das Ganze kann man auch ganz gut veranschaulichen mit Nachbarbildern. Ja, ich habe mir immer aufgeschrieben, es ging mir irgendwie direkt durch den Kopf. Ja, wenn wir uns die Nachbarschaft anschauen, Mehrfamilienhaus, du willst was von deinem Nachbarn, bist im Treppenhaus, klingelst, damit zeigst du Diplomatie. Sagst du mir, komm rein, hast deine Zustimmung erteilt, dass ich dein Gebiet betreten darf. Der Hausverwalter wäre jetzt Mehrfamilienhaus dann der Sicherheitsrat, weil es noch mehr Ärger geben sollte. Ich muss den Hausverwalter wenden. Ja, und Fensterkletter mit Handschellen wäre verboten jetzt in dem Fall. Ne? Wenn man sich das Nachbarhaus betrachtet, dann wäre der Zaun die Staatsgrenze. Ja. Ohne Einladung oder Beschluss des Sicherheitsrats oder gerichtliches Verfahren, Auslieferung, ist der Zaunsprung rechtswidrig. Ja, und den Hausherrn, also ihre Nachbarn mitzunehmen, erst recht. Ja, das muss man sich mal veranschaulichen. Weil ähnlich funktioniert ja auch ein Staat, ja, mit Grenzen, Zäunen und Rechten auf beiden Seiten. Möchte auch keiner von seinem Nachbarn von seinem Grundstück geschleppt werden ohne Grund.
Richtig. Also merkt euch beim nächsten Mal, wenn euer Nachbar ein schlimmer Finger ist, ihr dürft ihn trotzdem nicht entführen.
Genau, das kann man festhalten.
Genau. Das führt uns auch zum nächsten Thema, und zwar der Immunität, beziehungsweise der politischen Immunität. Und warum Staatsoberhäupter besonders geschützt sind. Und zwar sagt das Völkerrecht, dass amtierende Staatsoberhäupter besondere persönliche und politische Immunität und Unverletzlichkeit gegenüber fremder Strafgewalt genießen. Und auch vor physischem Zugriff, was ja jetzt in diesem Fall mit der Entführung von Präsident Maduro passiert ist. Das ist eine so geübte Staatspraxis. Es ist Gewohnheitsrecht und vom Internationalen Gerichtshof im Arrest-Warrant-Urteil 2002 für Außenminister auch nochmal bestätigt worden. Für Präsidenten gilt das sowieso erst recht. Hier können wir auch nochmal rauszitieren. Staatsoberhäupter genießen Immunität. Das Staatsoberhaupt eines Landes kann während seiner Amtszeit nicht vor Gerichten eines anderen Landes angeklagt werden. Für Amtshandlungen gilt die Immunität sogar über das Ende der Amtszeit hinaus. Ausnahmen? Nur vor internationalen Tribunalen wie dem Internationalen Strafgerichtshof, den die USA übrigens nicht anerkennen, sondern derzeit massiv sanktionieren.
Ja, manche sagen auch, wir erkennen Maduro gar nicht als legitimen Präsidenten an. Ja, die Frage ist, hebt das denn die Immunität auf, wenn er nicht anerkannt worden ist von seinem Volk? Was die Experten dazu sagen, habe ich mal zusammengetragen in einem Pressespiegel. Holger Hestermeier hat zur dpa gesagt, die USA können sich auf Nichtanerkennung berufen, die Konsequenzen seien umstritten. Markus Krajewski sagt im ZDF, Maduro wurde ursprünglich gewählt, anerkannte die Niederlage aber nicht. Staatliche Institutionen riefen ihn aus, er übte faktisch Macht aus, typischerweise erlischt Immunität, wenn der eigene Staat sagt, nicht mehr Präsident. Venezuela sah ihn weiter als Präsidenten an. Ja, also daraus kann man auch schließen, dass die Immunität noch gewahrt war. Dann hat Pierre Thielbürger auf tagesschau.de in einem Interview wohl gesagt, dass aus der Sicht des Völkerrechts Nicolás Maduro bis zur Festnahme amtierender Präsident gewesen sei. Und auch Simon Gauswig im LTO, also Legal Tribune Online, besonders bei Juristen geschätztes Online-Format, sagte dort, Zitat, wer Staatsoberhaupt Venezuelas ist, entscheidet sich in Venezuela. Ja, daraus kann man auch schließen, eine Nichtanerkennung außerhalb reicht eben nicht, um die Immunität zu verweigern.
Und ganz wichtig, nach der Festnahme von Maduro übernahm Vizepräsidentin Delcy Rodríguez die Amtsgeschäfte und erklärte zugleich in Caracas, der Hauptstadt Venezuelas, dass Maduro rechtmäßiger Präsident bleibe. Das stützt nochmal die Sicht auf die Immunität Maduros.
Ja, ja, vollkommen. Und es gibt ja neben den völkerrechtlichen Regelungen ja auch menschenrechtliche Regeln, ja. Und auf menschenrechtlicher Ebene, zum Beispiel ICCPR Artikel 9, der sogenannte UN-Zivilpakt, ganz klar Schutz vor willkürlicher Freiheitsentziehung geregelt. Genauso Artikel 14, faires Verfahren, ja, was jetzt hier auch nicht der Fall wäre, wenn du einfach zum Gerichtshof an ein anderes Land verschleppt wirst, ja. Oder es gibt auch die sogenannte Regelung im ICPPED, ja, auf Deutsch, internationale Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwinden lassen. Ganz interessant. Darum geht es aber nicht nur ums Verschwinden lassen von Personen, sondern darunter fällt auch eine Entführung. Ja, und das Folterverbot, was auch international menschenrechtlicher Ebene geregelt ist, könnte man hier auch sehen. Ja, er wurde verschleppt mitten in der Nacht, ja, mit Sehschutz, Hörschutz, ja, eine Flasche Wasser und einen neuen Nike-Trainingsanzug versehen. Aber insgesamt war das auch eine Behandlung, die auch einer Folter gleichkommen kann, wenn man so verschleppt wird in ein anderes Land. Es gibt vier mögliche Rechtfertigungen, ja, und die Frage ist, welche von diesen vier Rechtfertigungen tragen könnte. Dazu hast du jetzt nochmal was zusammengetragen.
Genau. Die erste mögliche Rechtfertigung wäre der sogenannte Consent. Der würde bedeuten, dass klar, wirksam, zurechenbar und fortdauernd eine Zustimmung erfolgen muss, die quasi die Entführung Maduros rechtfertigt, gemäß der IGH Armed Activities von 2005. Und eine Opposition ohne effektive Kontrolle reicht dazu nicht aus, sprich eine politische Opposition in Venezuela, die quasi dem Ganzen zugestimmt hätte. Die zweite Rechtfertigungsmöglichkeit wäre der sogenannte Sicherheitsratsmandat. Der muss aber dazu ausdrücklich entscheiden nach Kapitel 7, Artikel 39 bis 42. Ein spontaner Zugriff wie hier bei Maduro ohne Mandat fällt da aber nicht darunter. Die dritte Grundlage wäre die sogenannte Selbstverteidigung. Artikel 51 im Völkerrecht sagt dazu, dass ein bewaffneter Angriff dafür vorausgesetzt sein muss und die Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit gegeben sein muss. Drogenschmuggel, wie wir es eben schon mal angesprochen haben, ist kein militärischer Angriff, der eine Selbstverteidigung rechtfertigt. Dieser Punkt ist somit also auch raus. Die vierte Möglichkeit, auf die sich hier berufen werden könnte, wäre die sogenannte Rechtshilfe bzw. Auslieferung. Aber auch die kann nur gewährleistet werden, wenn vorher Verträge und Gerichte dem zugestimmt haben. Eine Abkürzung durch eine Entführung, wie es jetzt hier passiert ist, ist ebenfalls völkerrechtswidrig.
Ja, es gab auch schon mal einen ähnlichen Fall. Viele haben vielleicht schon mal von Noriega gehört. Damit meine ich nicht den Rapper und seinen Song Super Suck, obwohl der auch mit Helikopter-Rotorengeräuschen losgeht, wenn ich die Erinnerung habe, ein Rap-Song aus den 90ern. Sondern es geht hier um den Fall von Manuel Noriega. Kurzgeschichte dazu vielleicht, kannst du da mal eingreifen, Torre?
Manuel Noriega war Staatsoberhaupt von Panama und 1989 führten die USA die sogenannte Operation Just Cause durch. Der starke Mann Panamas, also Manuel Noriega, wurde militärisch festgenommen und in die USA verbracht. Damals wurde auch er unter anderem wegen Drogenhandel und Geldwäsche angeklagt. Noriega wurde auch damals rechtskräftig in den USA verurteilt.
Kurze Werbung in eigener Sache. In diesem Jahr ist es wieder soweit. Das Juraportal Jurios vergibt seinen Preis für den besten juristischen Podcast Deutschlands 2025. In drei Kategorien treten bekannte und weniger bekannte Jura-Podcasts gegeneinander an. Und wir brauchen dabei eure Hilfe. Schreibt den Namen unseres Podcasts Kein Wort ohne meinen Anwalt bis zum 15. Januar 2026 an die Redaktion von Jurios per E-Mail an info@jurius.de. Alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank für eure Stimme. Und nun zurück zum Podcast.
Ja, und die Rechtsfragen bei diesem Fall, dem Noriega-Fall, wer willst du dazu auch was sagen?
Die sind ganz spannend. Noriega war Militärdiktator und de facto alleiniger Machtinhaber. Aber er war weder demokratisch gewählt, noch war er von nationalen Institutionen als Präsident anerkannt worden. Das machte seinen Immunitätseinwand schwächer als jetzt im Vergleich zu Nicolas Maduro, der von nationalen Institutionen und anderen weiteren Einrichtungen getragen wird und als Präsident anerkannt wurde. Noriega wurde damals der Status als Kriegsgefangener unter den Genfer Konventionen zugesprochen. Aber das hinderte die Strafverfolgung der USA nicht davor, ihn für seine Taten des Drogenhandels und der Geldwäsche gefangen zu nehmen und zu verurteilen.
Ja, wichtig ist auch, der Noriega-Fall zeigt, dass die USA prozessual mit militärisch zugeführten Angeklagten umgehen, ja, oder wie sie mit denen umgehen. Aber er rechtfertigt international nicht, fremde Staatsoberhäupter gewaltsam zu entführen. Auch hier bleibt die völkerrechtliche Bewertung kritisch. Wie wir vorhin schon gehört haben, Gewaltverbot, Souveränität und Nichteinmischung sind halt die Leitplanken im Völkerrecht. Trocken gesagt, Noriega ist kein Joker, der Entführung von amtierenden Präsidenten plötzlich legal machen würde. Ja, ich würde jetzt hier nochmal einsteigen zum US-Prozessrecht. Ja, hier gibt es auch eine ganz interessante Entscheidung, auf der jetzt die Amerikaner versuchen, diesen Prozess zu führen. Die Frage ist, was passiert, wenn jemand illegal vor ein US-Gericht gebracht wurde? Die sogenannte Kerr-Frisbee-Doktrin.
Richtig. Diese Doktrin besagt, dass solange der Angeklagte nicht gefoltert wurde, das Strafverfahren zulässig bleibt, auch wenn die Zuführung, wie er quasi vors Gericht verbracht wurde, rechtswidrig war. Mark Weller von der DPA sagt dazu, es spielt keine Rolle, ob ein Angeklagter infolge einer rechtswidrigen Militärintervention oder einer Entführung vor Gericht gelandet ist, solange er nicht gefoltert wurde. Bestätigt das quasi nochmal, was die Kerr-Frisbee-Doktrin sagt.
Also national zulässig, aber international bleibt es ein Rechtsverstoß, oder?
Genau so ist es. Nationale Prozessnormen ändern halt nichts an der internationalen Rechtswidrigkeit der Entführung.
Ja, lass uns nochmal einen Einschub bringen, ja, zur Lage im Völkerrecht und im US-Recht. Nochmal eine kleine Zusammenfassung hier.
Richtig.
Schluss.
Also, das Völkerrecht ist da ziemlich eindeutig. Der Angriff der USA und die Entführung Nicolas Maduros waren nach internationalem Recht illegal. Das ist unter Fachleuten unumstritten. Das Gewaltverbot in der UN-Charta verbietet es, andere Staaten anzugreifen. Ausnahmen wie das Recht zur Selbstverteidigung oder eine Resolution des UN-Sicherheitsrats liegen nicht vor. Beim als völkerrechtswidrig eingestuften Angriff auf den Irak im Jahr 2003 haben die USA nämlich auch versucht, die Zustimmung des UN-Sicherheitsrates noch zu erreichen. Dazu kommt, dass Maduro als Staatschef Immunität genießt. Das bedeutet, dass er nicht der Rechtsprechung anderer Staaten unterworfen werden kann. Dass Maduros Legitimität umstritten war, spielt dabei keine Rolle, wie Völkerrechtler Ralf Janik jüngst auf Blue Sky erklärte. Entscheidend sei nicht die Legitimität als Staatsoberhaupt, sondern die faktische Stellung, die Maduro innehatte. Sonst würden 2/3 aller Staatsoberhäupter weltweit keine Immunität genießen. Was das Völkerrecht betrifft, kann ein US-Haftbefehl nur im Hoheitsgebiet der Vereinigten Staaten vollstreckt werden, nicht mit militärischer Gewalt in einem anderen souveränen Staat. Dafür bräuchte es einen internationalen Haftbefehl, den nur der Internationale Strafgerichtshof erlassen kann. Dieser ist allerdings nur für die Vertragsstaaten des Gerichts bindend und die USA gehören da nicht dazu. Dass es für die USA nach dem Rechtsbruch also Konsequenzen gibt, gilt dennoch als unwahrscheinlich. Der Fall zeigt insofern die Grenzen des Völkerrechts und der Vereinten Nationen auf. Zwar gibt es mit dem Sicherheitsrat eine internationale Institution, die das Völkerrecht im Zweifel auch mit Gewalt durchsetzen kann, aber dort haben die USA als ständiges Mitglied ein Vetorecht.
Ja, und davon zu trennen ist die Frage, was in den USA halt selbst gilt. Und das ist schon umstritten. Ja, war die Aktion zumindest nach rein US-amerikanischem Recht legal oder hat US-Präsident Trump seine Befugnisse hier überschritten? Im Fall von kriegerischen Handlungen gegen Venezuela hätte der US-Präsident nach US-Verfassung und der War Powers Resolution wohl den Kongress mit einbinden müssen, was man auch in den Medien derzeit hört. Noch ist unklar, was die US-Regierung rechtlich offiziell vorbringt. Ja, als wahrscheinlich gilt aber folgende Argumentation. Es habe sich nicht um eine kriegerische Aktion gehandelt, sondern eine reine Justizkausa. Das US-Militär habe dem US-Justizministerium bei der Verhaftung Maduros wegen Drogenvorwürfen schlicht unter die Arme gegriffen. Diese Argumentation vermuten Experten. Die US-Regierung hatte auch in einem ähnlichen Fall, ja, der schon geschildert worden ist, ja, von Panamas Ex-Präsidenten Manuel Noriega so argumentiert. Auch im Fall Noriega erklärte man seitens der USA, dass das Militär nur die US-Justiz unterstützt habe. Ja, und deswegen gehen Experten davon aus, dass diese Argumentation wieder herangezogen wird. Aber der Fall Noriega passt nicht auf den derzeitigen Fall, wie vorhin auch schon der Tore ausgeführt hat. An derartige Unterstützung, ja, das Justizministerium ist nach US-Recht grundsätzlich legal. Genauso wie die Verhaftung an sich, wenn es entsprechende Vorwürfe gibt. Die Bombenangriffe rund um die Verhaftung rechtfertigt man seitens der Trump-Regierung zudem damit, dass sich um Verteidigung während der Aktion gehandelt habe, damit die US-Hubschrauber nicht von der venezolanischen Flugabwehr erwischt werden. Eine gewagte Argumentation angesichts der Tatsache, dass es US-Flugzeuge waren, die in venezolanisches Gebiet eingedrungen sind. Also ist schon sehr an den Haaren herbeigezogen.
Richtig. In Kombination kann man sagen, dass es zudem sehr fraglich ist, ob das Völkerrecht nicht das innerstaatliche Recht sticht, das die USA hier ausgeübt haben und damit die ganze Aktion auch nach dem US-amerikanischen Recht illegal macht. Artikel 6 der US-amerikanischen Verfassung schreibt nämlich fest, dass internationale Verträge Teil des US-Rechts sind und der US-Präsident muss sich entsprechend auch an US-amerikanisches Recht halten. Das US-Justizministerium wiederum vertrat bei der Panama-Intervention von Manuel Noriega die Auffassung, dass Präsidenten in bestimmten Situationen über das Völkerrecht hinausgehen dürfe. Präsident George H.W. Bush Senior habe damals diese Erlaubnis gehabt. Fachleute wie der US-Verfassungsjurist Brian Finnegan sahen das laut New York Times aber anders. Eine Entscheidung des Supreme Courts zu dieser Frage gibt es auch heute noch nicht. Fraglich ist nun, wie das New Yorker Bundesgericht den Fall Maduro übernommen hat, mit all dem umgeht. Bei seiner ersten Einvernahme hatte Maduro betont, dass er Venezuelas Staatspräsident sei. Seine Verteidigung wird das Argument der Immunität sehr wahrscheinlich ins Verfahren einbringen. Noriega, Panamas Ex-Präsident, ist mit diesem Versuch 1997 vor einem Berufungsgericht in Atlanta, Georgia, gescheitert.
Ja, fraglich ist auch, ob diese Fälle von den US-Gerichten auch gleich beurteilt werden. Ne? Und das bleibe offen. Noriega hatte sich damals im Gegensatz zu Maduro im Land nie Wahlen gestellt und ließ sich erst kurz vor der US-Intervention offiziell zum Präsidenten ernennen. Das kann man also echt nicht 1:1 vergleichen. Und die US-Ankläger argumentierten deshalb mit Rechtsmissbrauch seinerzeit. Das Berufungsgericht entschied letztlich, dass er für die Verbrechen, die die USA ihm zur Last gelegt haben, keine Immunität genießt, weil es zu diesem Zeitpunkt ohnehin nicht einmal nach dem Recht von Panama selbst Präsident gewesen ist. Ja, das war in der Causa Noriega der Fall. Kann man also nicht 1:1 vergleichen, finde ich. Ne? Lasst uns mal darüber sprechen, warum solches Handeln gefährlich ist. Es gibt da drei Folgen, ja, die sind einfach erklärt. Das sind einmal die Doppelstandards. Ja, wenn man bei manchen Staaten streng ist und bei anderen wegschaut, verliert man die Glaubwürdigkeit. Ja, das Völkerrecht lebt ja gerade vom gleichen Recht für alle, gleiche Regeln für alle, um Frieden zu schaffen. Ja. Und dann gibt's noch den Nachahmereffekt. Andere könnten sagen, wenn die das dürfen, dürfen wir das auch. Das erhöht das Risiko für eigene Amtsträger im Ausland. Ja, also das waren jetzt nicht drei, sondern zwei Beispiele. Aber Beispiele, auf die man hier auch direkt aufspringen kann. Ja, also wenn man jetzt doch mal ein bisschen weiter denkt, ja. Und hier gerade Doppelstandards und Nachahmereffekt, diese beiden Beispiele nur rausfischt. Ja. An welches Land denken wir denn? Ja, wenn wir daran denken, Nachahmereffekt, wenn die das dürfen, dürfen wir das auch. Ja.
Wir denken an den Russland-Ukraine-Konflikt, wo sich jetzt Wladimir Putin sagen könnte, na ja, dann kann ich mir auch das Recht herausnehmen, Präsident Selenskyj zu entführen und in Russland vors Gericht zu stellen, aufgrund etwaiger Vorwürfe. Wir können auch an die Situation mit China und Taiwan denken, wo sich vielleicht China jetzt sagt, wir entführen das Staatsoberhaupt von Taiwan, weil wir sagen, dass Taiwan zu unserem Staatsgebiet gehört.
Ja, definitiv, ja. Und das macht das Ganze ja jetzt weltpolitisch auch zum wirklichen Dynamitfass, ja. Reicht es nur ein Funke, dass das hochgeht, ja, andere Länder dem Beispiel folgen und hier Nachahmereffekt, ja, durchaus gegeben sein könnte. Wir wollen es nicht hoffen, ja, wir wollen auch diese Folge hier nicht zu politisch werden lassen und wir wollen auch nicht negative Vibrations versenden, ja. Aber es ist durchaus momentan, ja, bei den ganzen Krisen, die wir auf der Welt haben, ist das momentan wirklich ein Problem. Und du kannst halt wirklich nicht sagen, hier, bei dem ist es jetzt okay, ja, und bei dem ist es nicht okay. Das kannst du nicht bringen, Völkerrecht.
Richtig. Es müsste eigentlich von allen anderen Nationen ein klares Stoppsignal kommen und es müsste gesagt werden, halt, das geht so nicht. Auch wenn Maduro vielleicht nicht ganz sauber ist mit seinen Taten, die er gemacht hat und er umstritten ist in Venezuela. Er ist das gewählte Staatsoberhaupt. Es gilt das Völkerrecht. Man darf ihn nicht einfach entführen, um in den USA einem Prozess zuzuführen. Und das ist auch das Problem in Deutschland. Es fehlt eine klare Reaktion darauf, auf diese Entführung. Es gab hier zwar viel Debatte, aber wenig klare Worte.
Ja, auf ganzer EU-Ebene kann man sagen. Wenn man sich die ganze Reaktion anschaut, kurz danach, von sämtlichen Repräsentanten, ja, haben alle, wie es die Politiker in unserer heutigen Zeit auch tun, am heißen Brei vorbeigeredet. Unser Kanzler Herr Merz, so war es ja, glaube ich, hat ja auch gesagt, es wäre eine schwierige Situation, so ungefähr wurde es wieder gegeben, ja, und das müsste erstmal geprüft werden. Also er ist selbst Jurist, er ist von Top-Juristen als Kanzler umgeben. Ich denke, dass ihm schon klar ist, dass es juristisch jetzt schon ziemlich eindeutig ist, aber politisch nicht, da gebe ich ihm recht. Also politisch ist das hier eine höchst gefährliche Situation für die ganze Welt. Und aber mir hatte trotzdem eine klare Reaktion hier gefehlt, ja. Wie wir gerade schon sagten, wenn den Bruch Gewaltverbots durch Russland der Ukraine deutlich benennt, der muss halt auch bei anderen Ländern den gleichen Maßstab anwenden. Und sonst hat man halt diesen Doppelstandard, den wir gerade angesprochen haben.
Richtig.
Es wäre so ratsam gewesen, ja, finde ich, klar zu benennen und keine rechtswidrige Situation anzuerkennen. Hat man ganz klar benennen müssen.
Genau. Also man muss wirklich zusammenfassend sagen, das Entführen eines amtierenden Präsidenten auf fremdem Territorium, das ist klar rechtswidrig. Es verletzt das Gewaltverbot, die Souveränität, das Nichteinmischungsverbot und auch die politische Immunität. Und da greifen auch keine Ausnahmen, die sonst üblich sind. Und ich kann in gewisser Weise natürlich diese politische Zurückhaltung verstehen, weil man in großen Teilen der westlichen Welt sagt, Nicolas Maduro sei ein Diktator, die Wahl, wie sie abgelaufen ist, bei ihm sei höchst umstritten. Unter anderem Deutschland hat ja den anderen Kandidaten, der damals zur Wahl antrat, als Staatsoberhaupt anerkannt. Also man möchte es sich natürlich auch nicht mit den USA verscherzen. Man steckt hier in einer Zwickmühle. Aber das darf keine Rechtfertigung sein, so ein Wischiwaschi zu betreiben. Man muss trotzdem klar sagen, auf der Welt gilt das Völkerrecht. Das hat die USA oder Präsident Trump hier verletzt. Das muss man verurteilen.
Ja, definitiv, ja. In einfachen Worten, ja, nochmal zusammengefasst, Entführen des amtierenden Präsidenten auf fremdem Territorium ist klar rechtswidrig. Wie wir gerade gehört haben, verletzt das Gewaltverbot, die Souveränität, ja, das Einmischungsverbot, die Immunität und die üblichen Ausnahmen, wie wir sie gerade auch aufgestellt haben, rausgearbeitet haben, die greifen hier einfach nicht.
Richtig. Für eine regelbasierte Ordnung braucht es klare Regeln und klare Worte. Gegenüber Freunden wie gegenüber Gegnern. Viele Grautöne gibt es im Völkerrecht zwar, aber Handschellen über den Zaun gehören nicht dazu.
Ja, schön gesagt, Handschellen über den Zaun gehören nicht dazu. Ein schöner Ausstieg aus der heutigen Folge. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal mit klarem Kopf, klaren Regeln und immer dran denken, die Gedanken sind frei, die Meinung ist frei, die darf man auch verkünden. Gott sei Dank in unserem Land und so soll es auch bleiben.
So ist es. Mein lieber Andreas, es hat wieder Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht es gut.
Ciao, ciao.
Ich bleibe dabei. Die Gedanken sind